Ich bin ganz erstaunt. Ich dachte, große Datenbanken, großer Vortragssaal, kleine Datenbank, immer noch großer Vortragssaal und mehr Leute als bei Postgres und MySQL. Okay. Also werden jetzt große Ansprüche an mich gestellt. Ich will aber nur von kleinen Sachen erzählen, und zwar von kleinen Spatzen. Die Frage ist immer, warum muss man mit großen Kanonen wie großen Datenbanken auf große Datenmengen schießen wollen? Das ist irgendwie so mit bei kleiner Hardware mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das soll so ein bisschen das Sinnbild dieses Vortrags sein, weil mit den ganz vielen kleinen Hardware-Dingen, die da heutzutage irgendwo zu kaufen sind und zu basteln sind und zu machen sind, warum muss ich da mal eine MySQL-Datenbank oder eine PostgreSQL-Datenbank drauf installieren, um da irgendwelche Daten abzulegen, abzufragen und so weiter. Zum Schluss kommt dann auch ein Beispiel, wo dann zwar nicht eine Million Joins mit SQLite zusammengesetzt werden, sondern ein paar Millionen Datensätze, und damit man mal ein bisschen Feeling bekommt dafür, dass man sowas auch mit kleinen Datenbanken machen kann. Okay, vielleicht noch drei Worte zu mir. Wer mich noch nicht kennt, ich bin öfters hier in Chemnitz. Ich bin im richtigen Leben Softwareentwickler und kann in meiner Freizeit auch nicht davon irgendwie lassen. Mache dann irgendwelchen Blödsinn mit Hardware und Software. Ja, der Rest ist Schall und Rauch, denke ich. Okay, nochmal ein Bild dazu. Also es soll so ein kleiner Raspberry sein. Wenn ich da jetzt so eine MySQL-Datenbank draufknalle, dann wird der da so richtig erdrückt. Man könnte ja natürlich auch was Federleichtes nehmen. Und genau darüber wollen wir uns ein bisschen heute unterhalten. Und das sind so ungefähr die Punkte. Den ersten Punkt weiß ich nicht. Wer kennt sich überhaupt nicht mit Datenbanken aus? Okay, dann überspringen wir den. Also die Begriffe werde ich dann schon nennen, aber ob das jetzt notwendig ist, dass wir uns darüber unterhalten, was ein Datenmanagementsystem ist und eine Datenbank und eine Abfragesprache, weiß ich nicht. Das, glaube ich, bringt keinen Wert. Okay, aber ich habe es der Vollständigkeit halber in dem Vortrag mit reingebaut. Ja, und dann unterhalten wir uns einfach ein bisschen über SQLite, über die Eigenschaften, Limits, Einschränkungen, Performance. Also ich habe tatsächlich einen Performance-Test gemacht. Allerdings nicht mit Postgres, sondern mit MySQL. Ist jemand von der MySQL-Fraktion da? Ich habe aber auch keine Ahnung von MySQL. Ich habe da einfach nur eine Standardinstallation genommen. Aber da kommen wir dann nachher nochmal drauf zu. Ein paar Tools und ganz wichtig, das werden dann auch die nächsten Folien zeigen, wie bindet man das in eigene Programme ein? Weil das ist ja nicht ganz so wie bei den großen Datenbanksystemen, sondern SQLite ist ja da ein bisschen was anderes. Aber das soll dieser Vortrag dann schon herausarbeiten. Okay, die Definition, um den wissenschaftlichen Aspekt mal heute noch ein bisschen Genüge zu tun. Datenbanksystem, muss ich es erklären? Möchte es jemand von euch erklären? Also Diensteablage von irgendwelchen Daten, was weiß ich, Datenmengen widerspruchsfrei festlegen. Was man alles so in den Datenbankvorlesungen in der Schule lernt, keine Ahnung. Oder an der Hochschule. Datenbanksystem sind zwei Komponenten, besteht im Prinzip aus zwei Komponenten, dem Managementsystem und der Datenbank an sich. Ich denke, da kann sich auch jeder drunter was vorstellen. Datenbankmodelle, kann mir jemand ein paar Datenbankmodelle nennen? Relational ist einer, genau. Wie bitte? Objektorientiert, hierarchisch würde mir jetzt noch einfallen. Ich habe sie mir aufgeschrieben, weil es sind ein paar. Ich vergesse sie immer. Netzwerkartig, kann sich da jemand was drunter vorstellen? Kannte ich vorher auch noch nicht. Okay, objektorientiert, dokumentenorientiert und dann diverse Mischformen. Wir unterhalten uns natürlich heute über eine relationale Datenbank. Okay, Datenbanksprachen, kennt noch jemand etwas anderes außer SQL? Gut, was war hier vorne? Okay, kenne ich gar nicht. Das habe ich mal gehört, ja. Okay, aber wir werden uns dann auch über SQL ein bisschen unterhalten. Oder eigentlich auch nicht, aber okay. Jetzt kommt eine ganz wichtige Geschichte, um SQLite zu verstehen. Client-Server-Datenbanken und eingebettete Datenbanksysteme. Bei einer kleinen Serverdatenbank habe ich da irgendwo mein Programm da unten irgendwo zu laufen, meine Applikation, also in der Folie oben, links oben, meine Applikation. Ich habe da irgendwo in das Programm in meiner Applikation irgendeine Datenbank-Kommunikationsschnittstelle, irgendeine API eingebunden, die dann übers Netzwerk oder wie auch immer mit einem Dienst, mit einem Serverdienst, ob der nun auf dem gleichen Rechner läuft oder auf irgendeinem anderen Rechner, ist jetzt vollkommen irrelevant, kommuniziert, und dieser Dienst legt dann im Prinzip die Daten in der Datenbank ab oder holt die Daten wieder aus der Datenbank raus oder macht irgendwas mit der Datenbank oder optimiert oder was auch immer. Da im Gegensatz dazu stehen dann die eingebetteten Datenbanken, wo in der Applikation an sich im Prinzip schon diese ganze Datenbank-Engine mit, also das, was dieser Dienst dort links macht, von euch links, ja, ist dann schon in der Applikation mit eingebunden. Also das kompiliert man richtig in das Programm mit rein. Und die Applikation an sich arbeitet dann schon richtig mit der Datenbank und nicht irgendein Dienst, der dazwischen ist. Verstanden ungefähr. Ich denke, ja, ist eigentlich nur relativ einfach, die Geschichte. Typischer Vertreter von Client-Server-Datenbanken haben wir heute schon zu Genüge gehört. MySQL, Postgres, SQL. Entschuldigt bitte, dass ich Oracle hingeschrieben habe, aber ich bin im richtigen Leben auch ein bisschen Oracle-Admin, deswegen dachte ich mir, schreibe ich es hin. Und typischer Vertreter dieser eingebetteten Datenbanken ist SQLite. Kennt noch jemand eine zweite eingebettete Datenbank? Okay. Ja. Ah, da, genau. Den habe ich mir nämlich auch gemerkt. Ja. Gut, Berkeley. DB ist nämlich auch so eine eingebettete Datenbank. Okay. Gut, das soll es jetzt mit den Definitionen gewesen sein. Also jetzt, Wissenschaft ist jetzt zu Ende. Und wir fangen mit SQLite an. Um nicht zu sagen, man kann mit SQLite keine wissenschaftlichen Anwendungen schreiben, aber SQLite ist ein relationales Datenbanksystem, ein eingebettetes Datenbanksystem, wie wir es in der Vorfolie schon gesehen haben. Und als Abfragesprache kann man raten, was sagt ja eigentlich der Name schon, also SQL, wurde irgendwann von einem gewissen Richard Hipp im Jahr 2000, das Projekt wurde dort aus der Taufe gehoben, ist nicht GNU oder GPL oder irgendwas, sondern ist Public Domain und in Amerika eine eingetragene, also in den USA eine eingetragene Marke, warum auch immer. Ja, gute Mann wollte sich wahrscheinlich irgendwelche Rechte sichern. Aktuelle Version 3.8.8. Und existiert für sehr, sehr viele Betriebssysteme. Als ich gestern nochmal die Folien nochmal angeguckt habe, habe ich eigentlich die Hälfte davon vergessen. Oder ich hätte noch viel, viel mehr hinschreiben können. Also so ziemlich für jede Plattform gibt es eigentlich auch SQLite. Und besteht im Prinzip aus zwei Komponenten. Der API, also das, was man dann in das Programm reinkompiliert, in Form von irgendwelchen Bibliotheken oder Bindings. Und ein kleines Tool, so ein SQL-Interpreter, also eigentlich schon so eine Applikation, mit der man schon recht gut irgendwas machen kann. Also es ist ein Kommandozeilentool und bei der 3er-Version nennt sich das Ding SQLite 3. Einige Eigenschaften. Hatte ich schon erzählt? Nee, hatte ich noch nicht erzählt. Wie viele Dateien auf dem Server gibt es, wenn man eine Postgres-SQL-Datenbank da so hat? Nee, so Dateien, so wo denn eine Datenbank drin verwaltet wird. Sind das mehrere Dateien? Okay. Und MySQL? Will jetzt keiner sagen. Bei SQLite ist es nämlich genau eine Tabelle. Eine Datenbank, eine Tabelle, da ist alles drin. Und hat auch den großen Vorteil, wenn ich dann mal so eine Datenbank jemandem weitergeben will, dann muss ich nur diese Datei weitergeben und muss da nicht irgendwie irgendwelche Backups ziehen, wenn ich nicht unbedingt möchte. Und okay. Zero Configuration. Wie lange dauert das, um Postgres einzurichten? Ja, okay, du bist ja ein Profi. Also ich kann ja mal berichten, ich habe ja, um den Performance-Test zu machen, habe ich MySQL benutzt. Und ich habe eine geschlagene Stunde, glaube ich, gebraucht, um ich bin jetzt aber auch nicht der MySQL-Profi oder sowas, um die Datenbank zu installieren, einen User anzulegen, eine Datenbank anzulegen, mich den Unwegsamkeiten noch ein bisschen mit denen auseinanderzusetzen. Also es war eine Stunde ungefähr. Ich hoffe, ihr entschuldigt, dass ich eine Stunde dafür gebraucht habe. Ein Profi braucht wahrscheinlich nur 10 Minuten, aber ist egal. Zero Configuration. SQLite Zero Configuration. Ich muss da überhaupt nichts installieren. Ich starte ein Programm, sage, wie die Datei heißt, die Datenbank heißen soll, und dann wird die angelegt, fertig. Gut, es gibt natürlich keine Benutzer, kommen wir vielleicht in der nächsten Folie auch nochmal dazu, aber ich kann sofort damit arbeiten. Also ich starte ein Programm, wenn die Datenbank noch nicht da ist, dann wird die einfach angelegt und dann fertig. Und ich kann da Tabellen anlegen und so weiter. Zero Configuration. Gut, SQLite benutzt so zum größten Teil den gängigen SQL-Standard. Klein konfigurierbar, schneller API und so weiter und so fort, alles Werbemerkmale. SQLite kann auch Transaktionen, und zwar ACID, also atomar, konsistent, isoliert, dauerhaft. Das, was so heutzutage gefordert und notwendig ist. Und kann benutzerdefinierte Funktionen, wobei man jetzt aufpassen muss, damit sind keine Stored Procedure gemeint oder sowas. Das kann nämlich SQLite nicht. Aber man kann innerhalb der Applikation, wir sehen es ja nachher auch an einem Beispiel, im Quelltext der Applikation eine Funktion festlegen oder anlegen und definieren. Und die kann man dann später, wenn man die entsprechend konfiguriert und entsprechend angelegt hat, in der eigentlichen SQL-Abfrage benutzen. Ja, das Beispiel kommt nachher dann nochmal. Und gut, das Letzte ist uninteressant. Es gibt noch diverse Extensions, wo irgendwelche Dinge, die gefehlt haben, also Foreign Keys war so eine Geschichte, bis es in den Standard von SQLite übernommen wurde, war es, ich weiß jetzt gar nicht, bis zu welcher Version war es eine Extension gewesen. Jetzt ist mittlerweile Foreign Key drin. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die man sich dann dazu laden kann. Okay, Limits. Leider keine 1 Million Joins, aber 64. Reicht. Ja, also wir sind ja nicht in Spanien, oder wo war diese Datenbank? Ja, okay. Gut, aber fangen wir von oben an. Ganz wichtig, die Grenzen des Rechners, des Filesystems, des Betriebssystems, weil das die ganze Datenbank ist ja in einer Datei. Und gewisse Betriebssysteme, gewisse Filesysteme haben ja gewisse natürliche Grenzen. Das sind natürlich erstmal die ersten Limits, die man dabei beachten muss. Aber wenn man sich jetzt so die anderen Geschichten anguckt, maximale Länge eines Strings, die Zahl hingeschrieben, durften schon ein paar Stellen sein, maximale Anzahl der Spalten einer Tabelle, 32.000 irgendwie, Zeilen pro Tabelle, das ist eine ganz große Zahl. Ja, kann eigentlich jeder lesen. Gut. Zusätzliche Fragen dazu? Also eigentlich sind diese Parameter, die ich da so lese und die ich gefunden habe dazu, eigentlich für den Otto-Normalverbraucher, der da zu Hause irgendeine Datenbank hat oder vielleicht auch für einen Kleinbetrieb, ich weiß es nicht, schon mal Dinge, die würden ausreichen, denke ich. Abweichung vom SQL-Standard. Also alles hat man nun nicht implementiert. Ich habe mal die wichtigsten Dinge jetzt auf diese Folie gebracht. Viel mehr gibt es aber übrigens auch gar nicht. Also beim Outer-Join gibt es nur den Left-Join, keinen Full-Join und keinen Right-Join. Beim Right-Join, dass es den nicht gibt, kann man sich einfach behelfen, indem man einfach das andersrum schreibt. Beim Full-Join wird es schon ein bisschen komplizierter, wenn man den unbedingt braucht. Da muss man halt ein kleines Programm dann drum schreiben. Ist ja nicht das Thema, denke ich mal. Alter Table, das ist schon manchmal ein bisschen schmerzlich. Man kann nur ein Rename und ein Add Column, ein Rename Table machen und ein Add Column. Man kann zum Beispiel kein Rename Column machen, kein Delete Column. Ist manchmal schmerzlich, wenn man bei der Testphase irgendeinen kryptischen Namen angelegt hat von irgendeiner Spalte und den nochmal ändern möchte. Okay, dann muss man die Datenbank exportieren, importieren und. Aber okay, gut. Beim Trigger. geht nur for each row und kein Statement Row. For each Statement gibt es noch, glaube ich. Bei SQLite geht nur for each Row. Views können nur Lesende benutzt werden. Und da SQLite kein Berechnungssystem in dem Sinne hat wie, oder überhaupt gar keins, wenn man eins braucht, dann muss man es selber programmieren. Natürlich auch kein Grant und kein Revoke zum Beispiel. Fragen bisher? Okay. So, jetzt kommen wir zu dem schon angekündigten Performance-Test, den ich dann mal spaßeshalber doch gemacht habe. Ich habe genau dieses Notebook oder dieses Netbook dafür benutzt. Das sind die Parameter von dem da oben, 1 GB RAM mit der und der CPU dort oben. Linux 3.13, okay. Eine etwas ältere, also nicht eine ganz aktuelle SQLite-Version. Und ich habe MySQL 5.5 genommen. Und bei jedem Statement, was man jetzt hinten sieht, habe ich den Cache wieder leer gemacht. Sonst würde das Ergebnis ein bisschen verfälscht werden. Dann würde MySQL überall gewinnen. Dachte ich mir, lasse ich nicht zu. Also vor jedem Select oder irgendwas oder vor jedem Join, der jetzt auf der nächsten Folie zu sehen ist, habe ich den Cache leer gemacht. Ich habe eine Datenbank genommen, die bestand aus 7 Tabellen mit 6,2 Millionen Datensätze, also 6-mal so viel wie die Joins. Verteilt sich auf diese 7 Tabellen und wir werden dann bei den fettgedruckten Tabellen da, auf die beziehen sich dann die Performance-Queries, die ich auf der nächsten Seite mal aufgelistet habe. Erste Geschichte war natürlich, man muss die Datenbank natürlich irgendwie anlegen, also mit Daten füllen. Und da war ich gemein gewesen, ich habe eine Textdatei gehabt, und zwar die von SQLite, da kann man ja Dump machen, mit lauter Inserts, mit 6 Millionen Inserts. In SQLite wieder zurückgeladen, hat das 9 Minuten gedauert. Warum dauert das eigentlich bei MySQL so lange? Macht SQLite auch. Also meine Erklärung war gewesen dann, okay, er muss ja dann irgendwie übers Netzwerk oder was auch immer mit seinem Dienst da kommunizieren und dass das vielleicht der Flaschenhals ist, ich weiß es nicht. Also ich war sehr verwundert über das Ergebnis, aber okay, ja, man importiert ja nur einmal im Leben 6 Millionen Datensätze rein, denke ich. Okay, und jetzt dann die ganz normalen Abfragen. Das ist jetzt diese Temp-Log, das ist die Tabelle mit diesen 1,8 Millionen Datensätzen. Da war verwunderlicherweise, immer wenn man den Cache leert von MySQL, SQLite schneller gewesen. Na gut, okay. Was haben wir noch so für Abfragen? Ja, das war dann so die dritte Abfrage, die ich dort mal gemacht habe. Das ist im Prinzip so die 10 höchsten Sätze und dann umgekehrt sortiert. Da hat natürlich MySQL ein bisschen gewonnen, war 3-mal so schnell. Es drehte sich dann plötzlich um, wenn man dieses Feld, was man dort sortiert hat, dann indiziert hat. Komischerweise war dann plötzlich wieder SQLite schneller. Aber es ist alles Millisekunden, Mühs, die da Unterschiede sind. Und wenn man die Caches einschalten würde bei MySQL, dann ist das auch, glaube ich, würde sich das auch wieder umdrehen. Die beiden vorletzten Zeilen sind dann zwei Joins mit 2 Tabellen. Gut, Zahlen kann jeder lesen. Komischerweise, die indizierten Tabellen hatte SQLite immer schneller gemacht. Aber wie gesagt, Cache ausgeschaltet bei MySQL. Ich habe es mit SQLite 3 gemacht, also mit dem Kommandozeilen-Tool. Und nein, ich glaube, da sind keine Caches. Man kann, glaube ich, Caches definieren. Hätte man vielleicht bei dem Fall machen können. Ja, aber nee, aber ist ja Blödsinn. Man müsste ja die Applikation am Leben erhalten, damit er auch die Caches aufbauen kann. Also ich habe wirklich immer SQLite 3, Kommandozeile rein, also diesen SQL-Select rein und dann geguckt, wie lange es gedauert hat. Ähnlich auch bei MySQL auch das Kommandozeilentool genommen, die Query rein und geguckt, wie lange es lief. Und dann war der Prozess zu Ende. Ja, genau. Fragen bisher? Gut. legt jemand Wert, dass ich dieses SQLite 3 Tool, Kommandozeilen-Tool mal kurz zeige. Unterscheidet sich nicht von den üblichen Kommandozeilen-Tools bei den anderen Datenbanken. Man kann da im Prinzip die SQL-Kommandos von Hand ausführen. Ein paar Spezialkommandos gibt es, genauso auch wie bei MySQL, werden hier mit einem Punkt vorangestellt. Ich glaube, bei MySQL ist es ähnlich, oder ist es das Slash? Slash, glaube ich, ne? Gut, Aufrufvarianten sind dort unten. Genau, SQLite 3 und dann die Datenbankdatei. Wenn die da ist, dann wird die Datenbank aufgemacht und man kann sich das dann angucken. Und wenn die Datei nicht da ist, in dem Verzeichnis oder wo auch immer, oder wo das Kommando hinzeigt, dann wird die Datenbank einfach angelegt, also Zero Configuration, das ist damit gemeint. Und gut, dann sind da noch drei andere Aufrufvarianten drin, man kann es dann auch pipen und wie auch immer. Möchte es jemand sehen? Okay. Wirklich? Sieht man das? Okay. Muss ich meine Brille absetzen, deswegen wollte ich es nicht tun. Gut. Ich bin hier in so einem Verzeichnis, da ist schon eine SQLite-Datenbank dran und drin. Wie bitte? Wahrscheinlich. Steuerung plus bei dem glaube ich nicht. Nö. Aber es geht relativ schnell. Sehen wir. Alarm. Aussehen. Wie groß hätte das dann gerne? 16? Kann man es lesen? Ah, ich denke, das reicht, oder? Sonst sehe ich ja nichts mehr hier. So, also nochmal. Ja, jetzt passt natürlich nicht mehr auf eine Zeile rauf, aber egal. Diese 500-Megadatei, das ist diese Datenbank mit den 6 Millionen Sätzen. Und wenn wir da mal reingehen, oder die einfach mal öffnen, dann ist die jetzt offen. Und ich kann mir zum Beispiel das Schema angucken. Mit was ist vergleichbar in MySQL-Schema? Also das sind im Prinzip die Definitionen der Tabellen, der Views, der Trigger, die da mit drin sind und so eine Geschichten, Indizes. Könnte man sich jetzt hier alles schick angucken. Also hier oben sieht man dann Datenbankdefinitionen, Views, die da irgendwo angelegt sind und ganz unten müssten Trigger sein. Zum Beispiel sind Trigger. Okay. Wer sich alle Kommandos nicht merken kann, es gibt dann auch so eine Hilfe. Punkt S funktioniert natürlich nur, weil das eindeutig ist. Punkt Schema würde der richtige Befehl dafür sein, um die Datenbankdefinition zu bekommen. Also es gibt uns hier Kommandos vergleichbar mit anderen Datenbanken. Ich kann ja nochmal die Geschichte zeigen, wenn man jetzt, ich kann ja nochmal einen Select absetzen, damit mir auch geglaubt wird. Das ist jetzt eine kleine Tabelle mit nur 6 Zeilen, glaube ich. Ja, richtig. Also funktioniert auch, wie bei jeder anderen GUI, bei vergleichbaren Datenbanken. Ups. Was ich jetzt gemacht? Wollte Punkt Q machen. SQLite 3 und jetzt Test DB in der Hoffnung, dass es die nicht gibt. Und da Punkt S ist noch nichts drin. Müsste jetzt allerdings schnell eine Tabelle anlehnen. Create Table. Ja, es reicht.
Jetzt ist die Tabelle da und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist auch die Datei da. So ziemlich in der Mitte von heute. Okay. Noch irgendjemand was sehen? Nö. Sag erstmal nö. Okay, gehen wir erstmal weiter. Es gibt natürlich auch noch andere Management-Tools, die auch bunt sind. Das spare ich mir jetzt dann aber zu zeigen. Ich hätte jetzt, oder will jemand eins von den bunten noch sehen? So PHP MyAdmin-like irgendwie. Wirklich? Schade. Okay, ich benutze, also hier ist eine Liste von ein paar. Ich zeige euch jetzt den ersten dort, und zwar die Browser-Extension. Für Firefox, die ich hier zufällig installiert habe. Ja, sieht also aus wie PHP MyAdmin oder so. Man hier sieht hier die Tabellen, die Views, die Indizes, die auf die, also ich bin jetzt gerade auf dieser Datenbank mit diesen 500 Megabyte. Die Träger, die da definiert sind. So zum Beispiel. Man kann dann auch Queries absetzen, an der Datenbank noch ein bisschen ein bisschen einstellen und so eine Geschichte. Gut, spare mir jetzt aber da irgendwas zu machen. Okay. Nebenbei, schöner Hinweis, also ich finde diese Doku dort von SQLite auf der Homepage relativ gut, benutze ich auch, wenn ich nicht SQLite benutze. Meistens, wenn es dann hinhaut, also ich finde diese Befehlsdokumentation mit diesen Netzplänen ganz interessant und das ist relativ durchgängig auf dieser Homepage in den Tutorials. Also wer da mal so ein bisschen SQL-Syntax mal ein Problem hat, ob da jetzt irgendwas da noch hin muss oder nicht mehr hin muss oder was es noch geben könnte, man könnte auch SQLite die Doku benutzen. Okay, SQLite im Programm verwenden. Ich habe ja gesagt, man muss es im Programm verwenden, man kompiliert es richtig rein. Es gibt unzählige APIs für SQLite. Hier sind nur ganz, ganz wenige. Die wichtigsten sieht man sofort. C, C++, C Sharp. Für mich ganz wichtig ist Tickle. Ja, Python, Ruby, Perl und so weiter, was es so alles gibt. Die Liste ist mit Sicherheit länger, aber mal hier dort die wichtigsten. So, jetzt was für die Programmierer. Wie ruft man denn überhaupt so, oder wie arbeitet man überhaupt mit SQLite in den Programmen? Fangen wir mal mit C-Programmen an. Also man macht einfach einen Include SQLite 3.h, klar, um die Header-Datei einzubinden, definiert irgendein Struct und der nächsten beiden Befehle, die sich hinter diesen beiden Ifs verbergen, ist einmal das Öffnen der Datenbank. Da gilt genau wieder das Gleiche, wenn die Datenbank noch nicht da ist in dem Verzeichnis, wo das Programm gestartet wird oder was, wo das hinzeigt hier. Kann man nicht markieren, okay. Dann wird die eben einfach aufgemacht, also neu angelegt. Ansonsten wird es aufgemacht, wenn sie dort ist. Ein bisschen Fehlerhandling. Und das Schließen ist genau das Gleiche, auch vollkommen entspannt. Eine Query absetzen, also wir haben sie jetzt aufgemacht, die Datenbank. Und mit SQLite mprintf, also es gibt auch ein paar Formatierungsfunktionen, die in der API mit drin sind, in der C-API zumindest, wo man ähnlich mit Print wie mit printf auch sich sein SQLite oder sein SQL-Kommando zusammenbauen kann. Also man sieht ja so einen ähnlichen Syntax wie bei printf. Und dann mit SQLite 3 exec schießt man das Ding los und kriegt dann hoffentlich ein Ergebnis. Was man tunlichst nicht vergessen sollte, ist dieses free. Also SQLite 3 free, vorletzte Zeile dort vor dem Return, sollte man nicht vergessen. Zumindest immer die gleiche Anzahl, wie man auch Statements abgesetzt hat. Ansonsten wundert man sich, warum der Speicher immer weniger wird für die Applikation oder die Applikation immer mehr Speicher frisst. So rum. Hatte ich mal irgendwo vergessen bei irgendeiner Anwendung, bis ich dann nochmal das Tutorial gelesen habe und dann dachte ich, okay, da fehlt noch was. Und SQLite mal ein Abfrageergebnis abarbeiten. Einfach, also es wird dann so ein virtueller Speicherbereich, muss man definieren, aufmachen und dann kann man den mit einer Weilschleife einfach mit SQLite 3-Step abfragen. Also so eine Art Cursor ist das, der dann da durchläuft, durch das Abfrageergebnis. Und da auch wieder, das Free verbirgt sich im Finalize, sollte man auch nicht vergessen. Fragen? Also eigentlich vollkommen einfach. Und man muss sich vorstellen, mit diesen Befehlen hat man im Prinzip dann schon das ganze Datenbankmanagementsystem in seine Applikation mit reinkompiliert. Ja? Also da ist nicht irgendwo ein Dienst, der noch irgendwo anders läuft, sondern das ist alles in der Applikation drin und braucht nichts weiter dazu. Man kann im Prinzip also die Applikation dann nehmen, dieses Datenbank-File und kann das auf eine CD brennen oder auf einen USB-Stick und demjenigen geben, der das braucht. So, ich bin bekennender Tickle-Programmierer, deswegen darf jetzt natürlich auch ein Tickle-Beispiel nicht fehlen. Da ist es noch alles viel, viel einfacher. Man definiert dort einfach so ein Objekt, DB, also zweite Zeile. Achso, man muss das Package natürlich einbinden, also das Binding. Und definiert dann im Prinzip einen neuen Befehl, der hier in dem Beispiel DB heißt, also mit SQLite DB. SQLite 3, DB und das File erzeuge ich eigentlich quasi so eine Art Tickle-Befehl, mit dem ich dann die weiteren Operationen machen kann. Also zum Beispiel jetzt evil und so weiter. Die letzten vier Zeilen oder die letzten drei Zeilen, die da zusammengehören, dieses DB-Function bin, das ist genau diese Geschichte mit den eingebetteten Prozeduren, die man definieren kann. Also das Gleiche funktioniert auch in C. Ein bisschen anders, aber in Tickle ist es ganz einfach. Man sagt DB-Function, also generiert da irgendeine Function dazu. In dem Fall gibt er die Zahl jetzt in einem Binärformat aus. Und dann sieht man auch, man kann dieses bin im Select benutzen. Also Select bin F2 from Table und so weiter. Ja. Gilt dann aber nur für die Applikation. Also wenn ich auf diese Datenbank mit einer anderen Applikation draufgehe, die diese Funktion nicht definiert hat, dann geht es natürlich nicht. Also es wird nicht in der Datenbank abgelegt, sondern es wird in der Applikation abgelegt. Diese Definition. Ja, letztendlich ist es Callback. Ja. Also es sind keine Stored Procedure in der Datenbank, sondern es sind eigentlich Callbacks. Ja. Genau. Okay. Fragen zum Programmieren mit, also viel mehr braucht man nicht. Wenn man mit SQLite irgendeine Applikation schreiben möchte, das war's. Also mehr muss man da eigentlich nicht machen. Ja. Fragen bisher? Kommt gleich. Ach, Text, Real, Integer, mit Wort. Mehr braucht man noch nicht, oder? Braucht man mehr? Stimmt nicht. Blobs gibt es, glaube ich, auch noch, ja. Timestamps gibt es noch, richtig. Hast du ein Beispiel gesehen mit dem Schema? Ja, da benutze ich Timestamps, glaube ich. Ja, also reduziert sich wirklich auf die rudimentären Dinge wie Text, Real, Integer, Timestamp, Blob, glaube ich, gibt es noch. Und dann war es das. Die Frage ist natürlich, wir reden ja nicht über über die Kanone, sondern wir reden über den Spatzen, mit dem man das genauso machen kann. Also man braucht nicht immer den ausgeklügelsten Datentyp, denke ich mal. Ich vergleiche das immer mit Tickle. Also Tickle kennt ja auch nicht in dem Sinne irgendwie Datentypen, sondern ein Tickle ist ja alles String. Ja, und der kann auch mit einem String rechnen. Also ähnlich muss man sich das mit SQLite vorstellen. Noch eine Frage bis zu der Stelle? Okay. Wenn man dann so ein bisschen rumprogrammiert und ich sage jetzt mal Zero Configuration. Ich hab eine leere Datenbank, habe eine Applikation. Ja, wie reagiere ich dann zum Beispiel? Nee, ja, doch, natürlich, doch. Wie reagiere ich denn, wenn die Tabelle noch nicht da ist? Und da gibt es mit Sicherheit auch in anderen Datenbanksystemen gewisse Dinge, mit denen ich dann gucken kann, ob eine Tabelle da ist, ob eine Spalte zu einer Tabelle wirklich schon da ist, ob ein View da ist, ob ein, ja, das war es schon in dem Sinne, ob das da ist und ich muss ja dann entsprechend reagieren, um zum Beispiel die Spalte noch zu dieser Tabelle hinzuführen oder den View noch zu deklarieren. Ich glaube, mit Indizes geht es auch, weil Indizes sind ja Tabellen. Einfach mal so ein Tipp, es gibt bei SQLite, wenn man wirklich damit arbeiten möchte, so eine Pragma-Anweisung, mit der man auch ganz, ganz viele andere Dinge machen kann, aber um zum Beispiel zu gucken, ob es eine Tabelle gibt, eine Spalte in der Tabelle, ein Index oder ein View, kann man das mit so einer Pragma-Anweisung machen. Jetzt kommt die Frage nach den parallelen Zugriffen. Gibt es natürlich nicht oder bietet keine expliziten Mechanismen zur Verwaltung von parallelen Zugriffen. Aber man kann sehr wohl mit unterschiedlichen Applikationen, das werden wir dann zum Schluss auch in dem Beispiel noch sehen, auf ein und dieselbe Datenbank zugreifen. Und zwar wird bei jedem Lesen, bei jedem schreibenden Zugriff in der Datenbank, in dem Datenbank-File ein BusyFlag gesetzt oder BusyFlag gesetzt und jede schreibende Operation oder auch dann lesende Operation aus der API, sei es jetzt im gleichen Programm oder aus anderen Programmen, die auf die gleiche Datenbank gehen, fragt dieses BusyFlag ab. Und wenn es gesetzt ist, dann heißt es, okay, da fummelt irgendjemand anders drauf rum auf dieser Datenbank und dann gebe ich einen Fehler, beziehungsweise man kann auch noch einen Timeout einstellen, nach 2 Minuten gebe ich einen Fehler. Man muss dann natürlich im Programm darauf reagieren. Ja, also man muss dann sagen, in der Applikation, wo ich das sehr extensiv benutze, da baue ich mir dann zum Beispiel so ein FIFO auf von SQL-Statements und poll dann alle Minute, kann ich die jetzt absetzen, die Inserts, oder nicht? Und wenn nicht, dann wieder in den Hauptspeicher rein, bis er dann irgendwann mal die Datenbank wieder freigibt. Wer möchte zuerst? Aber nicht, wenn ich die Applikation auf einem Raspi laufen habe oder auf einem, also nicht mal auf einem Raspi, sondern auch noch auf irgendwas kleinerem, warum soll ich da MySQL drauf installieren? Also es ist ja noch überschaubar, wenn ich da 4, 5 Prozesse habe. Wir sehen es jetzt auch gleich, naja, ich habe ein Bild davon, beziehungsweise so eine Erklärung dafür. Wenn das überschaubar ist, dann kann ich es doch noch programmieren. Ja, also klar, wenn das natürlich 100 Prozesse sind, die davon irgendwo auf die Datenbank zugreifen, dann ist natürlich SQLite natürlich auch nicht das richtige Mittel dafür. Indem der schreibende Zugriff dann fertig ist oder die Transaktion fertig ist. Es wird ein Journal angelegt und wenn ich die Applikation wieder starte, dann guckt die API beim Öffnen, glaube ich, von dem File, gibt es noch ein Journal und wenn nicht, dann, wenn ja, dann führt er erstmal die letzten Operationen aus. Ich habe es auch mal ausprobiert, es funktioniert sogar. Also, okay. Gut, ja. Müsste man sich vielleicht im Einzelnen mal angucken. Also ich hab wirklich ein bisschen rumgespielt und also bei mir hat es immer funktioniert. Er guckt dann wirklich, ist das Journal da? Und wenn ja, dann versucht er das erstmal in die richtige Datenbank wieder reinzubringen. Und klar, ich habe auch mal eine korrupte Datenbank mir generiert, aber passiert mal halt beim Rumexperimentieren. Okay, also konkurrierende Zugriffe muss man schon ein bisschen selber behandeln. Ja, also wenn nur Lesezugriffe sind auf der Datenbank, ist das vollkommen egal. Ja. Ja, da muss der eine Prozess ein bisschen länger warten, wenn er nur lesen möchte. Ja, wichtig ist nur, dass nicht ein schreibender Zugriff dabei ist. So, eine Frage jetzt noch und dann müssen wir langsam etwas länger, schneller machen. Also unter Windows gibt es ein Tool, ja. Hm? Also da es bei mir noch nie aufgetreten ist, dass ich wirklich so eine korrupte Datenbank habe, beziehungsweise ich immer ein Backup habe, war ich noch nicht in der Verlegenheit gewesen. Aber man findet für korrupte Datenbank, da gibt es auf den SQLite-Org-Seiten auch ein Tutorial, wie man mit, oder zumindest ein paar Hinweise, wie man mit korrupten Datenbanken umzugehen. Okay. Ja, maximal noch 5, 6, 7, 8 Minuten. Ich Backup. Also diese Folien werden mit Sicherheit auch irgendwo auf dem CLT-Server dann sein zu dem Vortragsprogramm. Das sind so die drei Methoden, mit denen man ein Backup machen kann. Einfachste Backup-Methode ist natürlich, die Datei einfach zu kopieren. Ich habe ja gesagt, es ist ja nur noch eine, ist ja nur eine Datei, die alles enthält. Und dann gibt es noch ein paar Funktionen, mit denen man dann auch ein Backup machen kann. Das kann man sich vielleicht in Ruhe mal angucken. Okay. Anwendungen, die SQLite benutzen. Also ich hätte jetzt hier eine Folie machen müssen mit ganz, ganz vielen Logos. Ich habe mich dann ab einer bestimmten Stelle nur noch auf die Betriebssysteme konzentriert und nur noch die ganz wichtigen Applikationen, dann deren Logos nochmal rausgesucht. Also deswegen findet man dann auch einen Firefox oder einen Thunderbird oder einen Safari, Skype, Entschuldigung, aber gehört einfach dazu. ja. Und gleiche gilt für macOS und iOS und Android. Was das aber verdeutlichen soll, also man sieht ja natürlich hier auch Betriebssysteme und Applikationen, die, ich weiß nicht, wie viel Millionenfach auf der Welt verbreitet sind. Und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, SQLite ist das am weitesten verbreitete Datenbanksystem. Ja, also bei jede Applikation, die SQLite benutzt, hat das Ding ja auch im Prinzip Intus und ist im Prinzip dann auch eine Datenbank. Okay, jetzt mal das konkrete Anwendungsbeispiel, wo auch diese 6 Millionen Datensätze hergekommen sind. Ich betreibe zu Hause so eine, muss ich jetzt keiner angucken, das Ding, wichtig ist das, was da rechts oben ist, so eine Wetteraufzeichnung mit mehreren Sensoren dran und mit Funk und unter anderem ist eben halt auch dieser eine Mini-Server dabei, was nicht mal ein Raspberry ist, sondern noch eine Stufe drunter. Und der macht das im Prinzip. Also auf dem laufen im Prinzip die Applikationen, wo das SQLite reinkompiliert ist. Und da der natürlich nur USB hat, beziehungsweise SD-Karte, dieser Mini-Rechner, habe ich dann die Datenbank in den NAS gelegt. Sonst würde dann irgendwann mal das File korrupt werden oder irgend sowas. Bei Flash-Speicher ist das ja bekannt. So ungefähr sieht das aus. Also es gibt genau einen Prozess, das ist dieser mit dem roten Pfeil, der die Messwerte aufnimmt, einmal pro Minute, und der schreibt alleinig in die Datenbank rein und lockt die dann natürlich auch. Und dann gibt es noch 1, 2, 3, 4, das sind mittlerweile noch ein paar mehr, Prozesse, die dann rauslesen. Also um irgendwelche Anzeigen auf dem Display zu machen, um irgendwelche Diagramme zu generieren, um ein Backup zu generieren, wobei beim Backup wird dann auch die Datenbank gelockt, also dann ist er dann nochmal für 10 Minuten kann auch dieser schreibende Prozess mit den Sensoren, der die Inserts macht, nicht auf die Datenbank zugreifen und was reinschreiben. Genau für diesen Prozess habe ich diesen FIFO dann programmiert. Also der merkt sich dann die nächsten 10 Statements, wenn die Datenbank 10 Minuten lang im Backup ist oder sowas. Und wenn die Datenbank wieder freigegeben ist, dann schießt er die rein. Ich hatte sogar mal eine korrupte Datenbank dann gehabt, und habe dann nicht diesen Prozess dort gestoppt, der diesen FIFO hatte. Und ich habe vielleicht 2, 3 Stunden gebraucht, um die Datenbank zu restaurieren. Und als die dann wieder da war, brauchte der eine Viertelstunde, die ganzen Inserts da rein zu jubeln. Also selbst da sind dann Daten nicht verloren gegangen. Also war ganz interessant, das war ein Aha-Effekt für mich. Vielleicht hier nochmal die Dimensionen. Das sind allerdings Werte aus dem November, aber da habe ich den Vortrag schon mal woanders gehalten. Zu der Zeit dauerte das Backup 40 Minuten. Also der musste dann 40 Minuten lang seinen FIFO füllen, der andere Prozess, damit die Statements nicht verloren gehen oder die Inserts. Okay. Hier noch ein paar Links. Wie gesagt, kann man sich dann im Vortragsprogramm, dann, wenn die Skripte dann oben sind, in Ruhe angucken. Und von meiner Seite wäre es dann erstmal fertig. Wenn keine Fragen sind, hat noch jemand Fragen zu SQLite? Bitte. Diese 6 Millionen. Erklärung dazu. Es nervt dann irgendwann, wenn Backups dann 40 Minuten dauern oder 45 Minuten. Und ich habe dann wirklich angefangen, da das ja Wetterdaten sind, die schon mehrere Jahre laufen. Ich habe es dann getrennt und jetzt brauche ich bloß noch fürs, also jahresweise mir eine Datenbank angelegt, dann wieder getrennt, weil dann ist es nicht mehr handelbar. Also ich gebe es ja zu, aber es funktioniert trotzdem mit 6 Millionen Datensätzen. Ja. Also was war denn das? Also war jetzt ein halbes Gigabyte. Also viel mehr würde ich da nicht machen, ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, dann haben natürlich die großen Datenbanksysteme dann schon wo irgendwo ihre Berechtigung. Man muss natürlich dann auch die Ressourcen dazu haben. Okay. War noch irgendwo eine Frage? Es gibt ja keinen Datenbank. Meinst du jetzt die Applikation, die darauf zugreift? Also es gibt ja in dem Sinne kein Datenbank-Management-System, Verwaltungssystem. Das ist ja die Applikation selber. Und die kann sehr wohl, das ist ja auch in dem Beispiel, was ich da in dieser vollkommen unübersichtlichen Folie hatte, ist es ja so, die Skripte oder die Programme, die die Daten generieren und machen und tun und die Inserts absetzen, laufen auf der einen Hardware und die Datenbankdatei, also die eigentliche Datenbank, das File, das hängt irgendwo bei mir im Netz in irgendeinem NAS. Meinst du das ungefähr? Genau, also bei mir gibt es so einen Begriff, der nennt sich historisch gewachsen. Ich habe irgendwann mal klein, es kennen ein, zwei Leute den Begriff, der stammt aus meiner Firma. Man fängt irgendwann mal klein an, man hat irgendwann mal nur Temperaturwerte gelockt und da sind die Datenmengen nicht so allzu groß. Und dann kam irgendwann Luftdruck, bla 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 bla, Feuchtigkeit, Helligkeit, keine Ahnung, hast du nicht gesehen dazu. Und ja, funktioniert doch trotzdem, ja. Okay, ich weiß nicht, wie viele Fragen können wir noch? Also ich habe den umgekehrten Weg gemacht, um diese Performance-Messung aufzusetzen. Da habe ich ja den Dump von meiner SQLite-Datenbank, also eine Textdatei mit lauter Inserts, generiert. Und das konnte ich natürlich nicht 1:1 in MySQL reinschieben. Ich habe es mit dem Editor gemacht, Suchen, Ersetzen. Es geht auch bei 6 Millionen Datensätzen, habe ich festgestellt. Aber ich habe danach dann im Netz geguckt, es gibt sehr wohl Leute, die haben dann auch so eine Konvertierungsskripte dann oder Python-Skripte, Perl-Skripte, mit der man, und mit Sicherheit geht es auch in die Gegenrichtung, dass man MySQL in SQLite, also der Syntax unterscheidet sich ein bisschen, das ist richtig. Also marginal, aber zumindest so doll, dass man einen Syntax-Error bekommt, richtig. Ja. Aber es gibt Skripte, muss man einfach nur mal suchen. Ja. Also was natürlich immer geht, CSV oder sowas, geht natürlich immer. Ja, wollte ich jetzt noch zusetzen. Okay, also CSV geht natürlich auch zusätzlich zu dem, was du gerade sagtest. Noch eine Frage. Nein, noch nicht ausprobiert. Also, nee, du meinst jetzt Wechsel? Ja, ach so. Also das habe ich wirklich noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir denken, dann gibt es einen Fehler, ja. Also müsste man einfach mal ausprobieren. Also du meinst währenddessen da, oder sogar eine Transaktion läuft oder was auch immer und dann weg die Datei. Ja, müsste man mal ausprobieren. Aber macht ja keiner ein Richtchen mit. Nee. Nein. Also ist mir nichts bekannt. Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, nur noch ein einziger Hinweis. Ich hatte am Donnerstag irgendwie ein bisschen Mitleid gehabt mit den Organisatoren hier, dass so viele Vorträge ausgefallen sind und habe dann den Ralf Sonntag am Donnerstag noch einen zweiten Vortrag angeboten. Also wer den besuchen möchte, morgen 15 Uhr im gleichen Saal erzähle ich was, nicht über SQLite, nicht über Wetterdatenbanken, sondern ein bisschen was über Raspberry. Vielen Dank.